Dann nochmal an euch alle herzlich willkommen hier bei Sonnenschein vor den AKW-Anlagen in der Gewächstheim zum heutigen Zeugspaziergang. Wir haben ihn gestellt unter das Motto von uns als Aktionsbündnis trotz des Abschalten vom April 2003. Das Thema Atom und die weitere Energiewende sind noch lange nicht erledigt. Es ist aber ein schönes Gefühl, wenn wir heute hier stehen. Ihr schaut nach rechts zu 150 Meter hoher Abgasturm, der heute, sagen wir mal, keine aktive Radioaktivität mehr austreten lässt. Und ihr schaut nach geradeaus über das Verwaltungsgebäude und wir sehen heute dann zum ersten Mal keine Kühlwolke mehr. Wenn ihr dann aber nach links schaut, da ist jetzt durch die Bäume verdeckt dann der Abluftkamin von den beiden Tunnelröhren. Und in den beiden Tunnelröhren sind momentan 92 Castore. Es wird dazu knapp 122 oder 125 Werte, denn der Block 2, der jetzt zwar abgeschaltet ist, der hat noch alle Brennelemente intus. Das heißt, es gibt deshalb für uns als Aktionsbündnis immer noch das Thema Atom in allen Facetten, mit AKWs, Rückbau, mit dem Atommüll, vor allen Dingen auch mit der Brennelementefabrik in Lingen, die europäische Atomkraftwerke mit neuen Brennstäben versorgt. Und in Gronau mit der Uranfabrik gibt es erst recht eine negative Entwicklung, denn die soll sogar erweitert werden. Es gab bisher schon eine Zusammenarbeit mit Rosatom, was nicht unter die ganzen Sanktionen fällt. Und jetzt wird vertraglich vorbereitet, dass Gronau dann erst recht mit Putins Rosatom noch mehr Uran, sprich Atommüll, austauscht. Und die dezentrale weitere Energiewende, liebe Atomkraftgegnerinnen, liebe Atomkraftgegner, die dezentrale Energiewende muss weiter realisiert werden. Denn statt der Energiewende werden ja in diesem Jahr jetzt mit der sogenannten EU-Taxonomie Atom- und Gaskraftwerke in Europa mit Milliarden gefördert. Es gibt also immer noch genug Anlass zum Protest. Wir machen dazu zum Thema Atommüll eine Veranstaltung, und zwar jetzt am kommenden Donnerstag um 19.30 Uhr im Demokratischen Zentrum zeigen wir einen Dokumentarfilm, der heißt Strahlendes Erbe, Atommüll sucht Endlager. Das ist ein Dokumentarfilm, der von Steffen Meyer, das ist ein Journalist aus Berlin, gedreht wurde, und zwar im Auftrag vom ZDF, da lief er auch schon mal. Der Film hat 45 Minuten und er greift aus unserer Sicht sehr gut die kritischen und offenen Themen zur Lagerung von Atommüll auf. Steffen Meyer hat in verschiedenen europäischen Ländern gedreht, auch Interviews mit Verantwortlichen von Konzernen, Atomkonzernen und Verantwortlichen von Behörden geführt. Und er hat aber natürlich auch uns als Atomkraftgegner zu Wort kommen lassen, vor allen Dingen auch die Gorlebener, die einen jahrzehntelangen Widerstand geleistet haben. Deshalb herzliche Einladung, Donnerstag, wenn ihr Zeit habt, 19.30 Uhr im DZ in Lüdingsburg. Mein Hauptthema sind heute eigentlich zwei Gesichtspunkte. Das eine ist natürlich der aktuelle Blick auf Stand Energiewende, wo ich euch versuche, auch mit konkreten Informationen neue Blickwinkel zu geben. Und das zweite ist dann die EU-Taxonomie. Zum Stand: aktuelle weitere Energiewende. Wind ist ja das Wichtigste, was wir brauchen, neben der PV der wichtigste Baustein zur raschen weiteren Energiewende. Ich werde heute das Thema Zubauwind und vor allen Dingen aber auch zum Thema Ausschreibungen in Kurzform versuchen, prägnant Neues zu berichten. Bei den Ausschreibungen ist es so, die werden gemacht von der Bundesnetzagentur. Und ich werfe jetzt den Blick auf die letzten beiden Ausschreibungen bei Wind an Land. Wind an Land war im Mai dann eine. Da hat die Bundesnetzagentur schon von vornherein das ausgeschriebene Volumen von 3.200 Megawatt auf 2.800 Megawatt reduziert. Und es gab dann im Mai einen Zuschlag auf 1,5 Megawatt. Also sprich, merkt euch einfach, die Ausschreibung im Mai wurde nicht einmal die Hälfte der ausgeschriebenen Flächen dann benutzt, um Windräder zu errichten. Das ging dann weiter. Die nächste Ausschreibung war zum 1. August in diesem Jahr, auch wieder Wind an Land. Die war erneut unterzeichnet, obwohl auch dort die Bundesnetzagentur schon wieder reduziert hatte, auch von 3.200 Megawatt auf nur 1.700 Megawatt. Es gingen da 140 Gebote zwar ein, aber die 140 Gebote hatten auch nur die 1.400 Megawatt Grenze. Also sprich, es liegt sogar noch mal deutlich unter der ursprünglichen Menge mit dem, was jetzt dann an Ausschreibungen bzw. neuen Windrädern mit der Ausschreibung erteilt werden sollen. Wenn man das jetzt sieht, dann liegt die Summe nach 3 von 4 Ausschreibungen in diesem Jahr für Wind an Land bei rund 4.400 Megawatt. Im Vergleich dazu, im letzten Jahr war es im ganzen letzten Jahr nur 3.200. Können wir natürlich sagen, gut, wir haben doch eine Steigerung, was wollt ihr? Ja, aber die Frage ist ja, was ist eigentlich das Ziel, das die Ampelregierung sich jetzt gesetzt hat? Wie hoch soll der Zubau Wind an Land pro Jahr sein? 10.000 Megawatt. Das bedeutet, wir sind nicht mal bei der Hälfte bis jetzt und werden voraussichtlich zwar dann, lass es 5 oder 6 Megawatt erreichen, aber man liegt auch im Jahr 2023 deutlich unter den ursprünglichen Zielen, die man an Zubau hatte. Was haben wir Status insgesamt? Also wir haben jetzt knapp 30.000 Windräder an Land. Das Problem beim Zubau ist natürlich, dass man da jetzt auch beachten muss, dass ein Rückbau stattfindet. So wurden zum Beispiel in Baden-Württemberg in diesem Jahr 14 neue Windräder errichtet, aber 2 abgebaut, sprich netto 12 neu gebaut. In Bayern wurden in diesem Jahr jeweils Zeitraum betrachtet von Januar bis August 5 neue Windräder gebaut. Bundesweit haben wir 446 Windräder, die in diesem Jahr neu gebaut wurden. Wir liegen also noch deutlich hinter denen, die seit der Ausbremsregelung 2017 alles nach unten drücken. Also wir hatten schon vor 10, vor 15 Jahren sowohl bei Photovoltaik wie bei Wind ganz andere Zahlen. Was sind die größten Probleme? Nach wie vor natürlich der Ausschreibungszwang bei der Bundesnetzagentur für jedes Windrad, für jeden Windpark. Der ist nicht nur bürokratisch, nein, der ist auch teuer, sowohl bei Vorprojektierungsarbeiten wie auch bei Sachen, die man hinterlegen muss. Und das Hauptproblem, was dahinter steckt, ist, dass es immer noch eine Unsicherheit bei der Einspeisevergütung gibt über die Laufzeit von 20 bis 25 Jahren. Der zweite Knackpunkt, obwohl der öffentlich ganz anders dargestellt wird, ist das Thema Fläche. Das Ziel, 2% der Flächen in bundesweit zu erreichen, sollte erst 2032 realisiert werden. Wir haben die Situation, dass wir momentan bundesweit 0,8% der Flächen für Wind reserviert haben. Und die Vorgaben für 2026 als ein Zwischenschritt liegen bei 1,1 bis 1,4% der Flächen. Das heißt, auch da hinkt man hinterher, statt dass man voll durchstartet. Dann geht es noch um die Frage der Genehmigung und der bürokratischen Abläufe. Wisst ihr wahrscheinlich auch alles Bescheid, steht momentan ja auch gut in der Presse, wo die Windenergiebranche das auch gut darstellt, was für einen Aufwand es bedeutet, zum Beispiel die Rotoren an den Standort für ein Windrad zu bringen, dass man da bis zu 150 Genehmigungen braucht. Wir haben jetzt eine neue Situation bei Ausschreibungen Wind offshore, sprich Wind im Meer. Und zwar, da fand jetzt eine Ausschreibung im Juli statt. Und die Frage ist, wer hat dort in breitem Umfang Flächen gekauft? Ich weiß nicht, ob jemand von euch das schon verfolgt hat in der Presse. Dort wurden 4 große Flächen, die entsprechen fast der Hälfte der aktuell verfügbaren Offshore-Flächen insgesamt in der Nord- und Ostsee. Das war also eine große Ausschreibung. Und diese Flächen, die haben gekauft der französische Konzern Total und der britische BP-Konzern. Die haben dann in der Ausschreibung 12,6 Milliarden Euro geboten. Dort können Windräder mit einer Leistung von insgesamt 7 Gigawatt errichtet werden. Es war auf jeden Fall so, dass diese 12,6 Milliarden Euro natürlich alle andere ausgebotet haben. Und warum haben die das gemacht? Weil jetzt endgültig dann klar ist, dass auch die großen fossilen Konzerne massiv einsteigen in Offshore. Denn Fachleute sagen, dass die 12,6 Milliarden Euro über die gesamte Laufzeit, lass es 25 Jahre sein, von den Windrädern, dass die Konzerne das Geld gar nicht mehr reinkriegen. Was heißt das? Es ist aus unserer Sicht ein typisches Greenwashing-Projekt von den Konzernen. Und natürlich auch, um Marktmacht zu erhalten im Bereich erneuerbare Energien. Deshalb sind die beiden Konzerne da so eingestiegen. Was man beachten muss bei Wind Offshore, das ist mit die teuerste Form der Energieerzeugung im Sinne von regenerativer Energie, was sowohl schon den Bau angeht, der Transporterteam, was die ganzen Verankerungen angeht und was hinterher Wartung und Reparatur bedeutet. Ist das viel teurer und insofern natürlich auch ist Wind an Land und Photovoltaik deutlich zu bevorzugen. Was der Vorteil ist für die Konzerne, das war schon von Anfang an so, dass die Netzanschlüsse bei Offshore zahlt alles der Verbraucher, sprich das wird über die TenneT, ist der Konzern, der die ganzen Netze macht und das wird dann umgelegt und über den Preis dann von uns als Verbrauchern bezahlt. Offshore-Politik, muss man klipp und klar sagen, ist also was, geschieht real im Interesse der Konzerne, auch dass es jetzt so gepusht wird. Man benötigt Milliardeninvestitionen und die Konzerne bauen sich so eine neue Großstruktur der Stromerzeugung auf, weil die Parks haben 50 bis 100 Windräder und momentan werden dann auf neuen Windparks offshore Windräder mit einer Leistung von 7 bis zu 15 Megawatt gebaut. Das heißt, Wind offshore ist geplant bis 2030 mindestens 30 Gigawatt zu errichten, neu, und bis 2045 soll das mindestens 70 Gigawatt sein. Und das spielt auch groß mit rein, das ganze Thema Wasserstoff, sprich es gibt jetzt schon Projekte, wo dann gesagt wird, wir erzeugen mit den Offshore-Windrädern grünen Strom und erzeugen dann gleich auch Wasserstoff, der dann über Tankschiffe oder über Pipelines weiter verkauft werden soll. Und beim Thema Wasserstoff gibt es ja bereits jetzt die 40 Milliarden Euro Förderung, wo den Großteil davon dann direkt an die Konzerne geht. Dann Thema PV. Erfreulich ist auch in 2093 mit der Photovoltaik weiter durchgestartet. Wir haben jetzt im Juli in Höchstwerth einen Zubau von neuen PV-Anlagen mit 1200 Megawatt erreicht. Insgesamt haben wir jetzt über 2,7 Millionen PV-Anlagen bei uns in Deutschland mit einer Leistung von 7900 Megawatt. Die machen 15% vom Strom. Die 30.000 Windräder, die wir haben, die machen 29% vom Strom inzwischen, was der Jahresstrombedarf angeht. Es ist auch so, dass im ersten Halbjahr 2023 deutlich über 50%, also Richtung 54-55% der Nettostromerzeugung schon durch die Erneuerbaren geleistet wurde. Das ist gut, aber es ist natürlich sowohl auch bei der Photovoltaik mit den Zubauzahlen so, dass bis 2030 sollen in Summe 215.000 Gigawatt errichtet werden. Das würde bedeuten, monatlicher Zubau jetzt bis 2030 monatlich 1500 Megawatt und ab 2030 bis 40 monatlich dann 2000 Megawatt. Sind wir noch meilenweit, trotz der guten Entwicklung davon entfernt. Sagen muss man aber auch, Solarthermie ist auch im Kommen. Solarthermie und Photovoltaik sind die Möglichkeiten, wo man schon kurzfristig einen Ersatz für Fossile erreichen kann. Da haben wir auch einen Tipp für euch heute. Beim Thema Solarthermie, wenn ihr nach Lüdingsburg geht, dort auf der Römerhügel, das ist da, wo der Wasserturm steht, also Richtung Flugfelden, oder vielleicht kennt auch einige von euch das große Schulzentrum. Dort steht eine der größten Solarthermieanlagen von Deutschland. Es gibt auch eine kleine Plattform, wo man eine gute Übersicht hat und sich das dann mal anschaulich betrachten kann. Da wird das ganze Schulzentrum und aber auch die angrenzenden Wohngebiete wird von dort mit Warmwasser versorgt. Gute Sache. Das heißt, Fazit, aus unserer Sicht sind die Eckpfeiler von einer raschen weiteren Energiewende natürlich Wind an Land und Photovoltaik nicht offshore. Denn sie sind viel günstiger, umweltfreundlicher, mit einer dezentralen Erzeugung, mit einem dezentralen Verbrauch. Und genau diese Energiewende, die wollen wir. Ja, noch auch wichtig, das Thema Bürgergenossenschaften. Ausgenommen bei den Ausschreibungen bei Wind sind Bürgerenergiegenossenschaften. Sie können bis zu 16 Megawatt zubauen bei Wind und bis zu 1 Megawatt bei Photovoltaik. Es ist deshalb wichtig aus unserer Sicht, dass da viele neue Projekte angepackt werden, was zum Teil auch schon erfolgt, dass auch bei uns im Kreis Ludwigsburg, Kreis Heilbronn gibt es noch Initiativen, die das Ziel haben, weitere Windräder zu bauen oder auch große Photovoltaikanlagen zu realisieren. Wer kann, soll sich dort engagieren. Oder auch, es gibt auch die Möglichkeit, auch wie bei Energene und Heilbronn, dass man sich dort dann finanziell einbringt, wer das Geld zur Verfügung hat. Denn die weitere Energiewende muss klar sein, dass man möglichst rasch jetzt wirklich weg von umweltschädlichen und klimaschädlichen fossilen Großtechnologien kommen, hin zu regenerativen Energien, die dezentral erzeugen, verteilen, verbrauchen. Und dazu müssen nach wie vor viele Akteure aktiv sein. Da gehört auch dazu das sogenannte Energiesharing, also Bürger erzeugen Energie und teilen Energie, sowohl Strom wie auch Wärme. Es muss auch möglich sein, auf kommunaler Ebene Quartierslösungen zu schaffen und alle bestehenden Ausbremsregelungen dazu müssen weg. So kommen wir zu einer raschen weiteren regenerativen Energiewende. Ja, mein zweites Thema heute, liebe Energiewenderinnen, liebe Energiewender, das ist die EU-Taxonomie. Die trat ja jetzt wirklich im Januar diesen Jahres in Kraft. Was heißt EU-Taxonomie? Ich erlaube mir mal da Originalzitate euch vorzutragen aus den Verordnungen bzw. dem Gesetzeswerk der EU. Die EU-Taxonomie beschreibt einen Rahmen, um grüne oder nachhaltige Wirtschaftstätigkeit innerhalb der EU allgemeingültig zu klassifizieren. Originalzitat weiter: Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasserressourcen, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie Schutz von Ökosystemen und Biodiversität. Das sind die vier Ziele der EU-Taxonomie. Die EU-Taxonomie definiert, welche Wirtschaftstätigkeiten als ökologisch nachhaltig angesehen werden. Punkt. Ende des Zitats. Also im Grunde genommen können wir sagen, das unterschreiben wir doch sofort, wenn man das so liest. Das ist sozusagen das Vorwort zu einem umfangreichen Regelwerk. Aber dort wurde jetzt ja politisch festgelegt, schon im letzten Jahr, dass auch Atom- und Gaskraftwerke diese grünen Kriterien erfüllen. Gas hat quasi mit Verlaub die deutsche Bundesregierung, also auch schon CDU, SPD, Große Koalition und die Ampel voll mit durchgedrückt. Und Atom haben verschiedene Länder, vor allen Dingen federführend Frankreich oder 5, 6 osteuropäische Länder durchgedrückt. Und das bedeutet, eine Kilowattstunde Ökostrom und eine Kilowattstunde Atomstrom wird jetzt nicht mehr unterschieden. Beide werden auf der EU-Ebene mit dieser Taxonomie als grün und nachhaltig und umweltfreundlich deklariert. Zur Durchsetzung von solchen Zielen geht es natürlich auch um Personen, das können wir schon von der nationalen Ebene. Und jetzt ganz neu, Timmermans übernimmt Regierungsverantwortung auf nationaler Ebene, war bisher der oberste Kommissar. Und der neue Kommissar, der jetzt diese Woche oder letzte Woche gewählt wurde, ist der Niederländer, der Herr Hoekstra. Gut, der hat natürlich auch eine Vergangenheit, die ihn dafür prädestinieren. Denn er hat viele, viele Jahre bei Shell gearbeitet. Dann war er bei der Unternehmensberatung McKinsey. Bei McKinsey war er zuständig für die Großkonzerne zur Betreuung. Und jetzt macht er Politik im Interesse der Konzerne auf der EU-Ebene. Und so einer ist jetzt der oberste Kommissar für die Nachhaltigkeit und für die Energieversorgung in Europa. Es geht dabei natürlich um viel Geld, sowohl von den Finanzmärkten wie auch von den Fördertöpfen der EU. Und es gibt eine sogenannte Offenlegungsverordnung der EU, wo dann Banken und andere Finanzmarktteilnehmer verpflichtet werden, Kunden, die ihr Geld anlegen wollen, darüber zu informieren, wo es verwendet wird. Und das bedeutet, in diesen sogenannten Nachhaltigkeitskriterien werden jetzt aber Gas und Atom gleichgestellt, wirklich mit der realen regenerativen Energie. So versucht man auch von den Finanzmärkten viele Milliarden abzukassieren für fossile Energien. Und es wollen natürlich Atomstromnationen, vor allen Dingen in Frankreich, Geld für den Atombereich, aber auch viele Staaten, die neue AKWs planen und bauen wollen, Zuschüsse aus den EU-Töpfen bekommen. In Frankreich ist es so, die haben momentan noch 55 AKWs, die sehr alt sind. Viele sind marode, haben wir ja alle letztes Jahr auch verfolgt, wo über die Hälfte abgeschaltet war. Und EDF, der französische Atomkonzern, ist mit über 40 Milliarden Euro verschuldet. Das bedeutet, Macron und sein EDF brauchen auch selbst zum Weiterlaufen lassen der bestehenden AKWs Geld. Und genau darum geht es. Denn Macron macht jetzt einen Staatsbesuch bei uns in Deutschland. Der trifft sich morgen mit dem Bundeskanzler Scholz in Hamburg. Da werden natürlich dann wahrscheinlich in der Tagesschau oder in den Medien ganz andere Themen in den Vordergrund gerückt. Aber wir als Atomkraftgegner und Gegnerinnen, wir haben erfahren, dass dort eigentlich hinter den Kulissen die wichtigste Frage ist, wie wird der Green Deal in Bezug auf Atom umgesetzt? Da macht Macron einen sehr, sehr großen Druck, schon seit vielen Monaten. Und deshalb hat er dazu jetzt auch wahrscheinlich 4 Augengespräche mit Scholz, wo dann ausgehandelt wird, wie er für seine laufenden AKWs und wie er für die 6 neuen, die er angekündigt hat, wie er da dann aus EU-Fördertöpfen viele Milliarden bekommt. Es gibt sonst noch Ankündigungen von Neubauten, neben Frankreich mit 6, wobei man bei Frankreich dazu sagen muss, Frankreich hat ja Flamville am Laufen, wisst ihr ja wahrscheinlich, technisch, finanziell große Katastrophe, sollte schon lange in Betrieb gehen, die Kosten sind explodiert. Und immer noch nicht ist es im Netz, aber trotzdem will man 6 neue bauen, obwohl man noch keinen EPR-Prototyp hat. Das heißt, wir müssen auch vorsichtig sein bei der Beurteilung, wenn ein Staat oder überhaupt angekündigt wird, neue AKWs zu bauen. Das beobachten wir schon seit Jahrzehnten, dann wird nur ein kleiner Teil davon realisiert. Aber jetzt wollen wir durchstarten, eben auch mit dem Blick auf die Fördertöpfe der EU, Die Slowakei, Tschechien, Ungarn und Rumänien und auch Schweden und Belgien haben jetzt offiziell ihren sogenannten Atomausstieg rückgängig gemacht, wollen Laufzeitverlängerungen und liebäugeln, neue AKWs zu bauen. Finnland will auch neu bauen, obwohl es in Olkiluoto das Desaster im dortigen AKW gibt. Insgesamt müssen wir aber beachten, als Energiewenderin und Atomkraftgegnerin, dass von den 27 Mitgliedstaaten der EU ja 15 überhaupt keine AKWs mehr am Laufen haben. Also es ist nicht so, dass die Mehrheit der EU-Staaten, sondern eine wenige 50% Marke hat überhaupt noch Atomkraftwerke. Wir müssen aber auch klar und deutlich die Frage stellen, warum wollen Länder permanent neue Atomkraftwerke bauen? Es geht dort beileibe nicht um Stromversorgung, sondern die politischen Hintergründe sind, genauso wie schon lange bei Frankreich, Großbritannien, USA, Russland und China ist, die politischen Hintergründe sind, sie wollen alle Atommächte werden. Denn der Betrieb von AKWs mit der Urananreicherung und dann dem Plutonium ist die Voraussetzung für die Atombombe, ist die Voraussetzung für die Flugzeugträger und die gesamte militärische Nutzung. Und das ist bei den vorhin aufgezählten Staaten, die jetzt offiziell antreten, neue AKWs zu bauen, sicher der Hauptgrund dafür. Das müssen wir auch öffentlich darstellen und das müssen wir auch öffentlich kritisieren. Erst recht, wenn dann im Juni nächstes Jahr auch die Europawahlen stattfinden, damit an die Öffentlichkeit zu gehen und sagen, das wollen wir nicht, das lehnen wir ab. Ein großer Mangel der ganzen EU-Taxonomie ist, dass dort überhaupt keine Ziele vorgeschrieben sind für den Ausbau von Erneuerbaren. Dabei haben wir in der EU viele Küstenländer, wo natürlich Wind auf jeden Fall effektiv möglich ist. Wir haben natürlich auch viele Flächenländer, selbst in Deutschland und auch in den südlichen Ländern mit Sonnenschein, wo Photovoltaik natürlich einen Großteil der Stromerzeugung und der Wärme erzeugen könnte. Und das muss eigentlich der Weg hier in Europa sein. Wir wollen die rasche weitere regenerative Energiewende, keine neuen Atomkraftwerke und auch die atomare Hochrüstung, die muss verhindert werden. Danke. So, wir werden heute hier fast gebraten in der Sonne. Nur noch kurz Infos. Das eine habe ich schon gesagt, also die Veranstaltung von uns als Aktionsbündnis am Donnerstag 19.30 Uhr im Demutz, Atom- und Langzeitlagerung. Dann nochmal der Hinweis, wir haben als Aktionsbündnis auch Flyer. Wir haben Energiewende-Flyer, wir haben zu Fukushima unseren Flyer und wir haben einen Flyer zur Endlagersuche. Also wenn ihr wollt, nehmt die mit für Veranstaltungen zum Auslegen oder ihr könnt die, wenn ihr sie auf der Wegfläche braucht, also sprich bis wir uns wiedersehen, werden ja wahrscheinlich einige Monate vergehen, dann schreibt uns einfach an und wir senden die euch kostenlos zu. Also wir sind auch bereit, wenn es Veranstaltungen gibt, als Referent zu kommen, zu energiepolitischen Themen. Und heute noch erlaube ich mir noch den Hinweis, wir haben ja heute eigentlich einen sehr politischen Tag, also sprich heute sind die Landtagswahlen in Bayern und in Hessen. Ich sage es deshalb, also nicht um zu spekulieren, wie die ausgehen, sondern wir müssen uns auch darauf einstellen, dass egal ob aus populistischen oder realen Gründen, dann in den nächsten Wochen die ganze Diskussion über Laufzeitverlängerungen und neue AKWs von CDU, CSU und vor allen Dingen von der FDP auch wieder hochgefahren wird. Selbst Heim, Ministerpräsident in Hessen, hat er die letzten zwei Tage gesagt, wenn wir mit dem Scholz den Deutschlandpakt machen, dann muss da drin stehen, dass AKWs weiter betrieben werden. Also falls in der Richtung was geht, dann werden wir als Aktionsbündnis auch schon in den nächsten Monaten, noch in diesem Jahr, zu weiteren Protesten aufrufen. Ansonsten wünschen wir euch, dass ihr gesund bleibt und bleibt aktiv, dass wir uns bei möglichst vielen Anlässen hier vor Ort oder anderswo wiedersehen. Gute Zeit.